DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir sind heute in Berlin, zu Gast bei Weber Brunner Architekten. Das Büro ist Heftpartner unserer Juni-Ausgabe zum Thema Umbauen. Und über dieses Thema wollen wir heute auch sprechen. Das DBZ-Team sind heute
Nathalie Scholder
und Jan Ahrenberg. Von Weber Brunner Architekten sitzen uns gegenüber Roger Weber und Elise Pischitz-Rieder. Sie haben das Büro gemeinsam mit Boris Brunner in Zürich gegründet, das war 1999. Heute gibt es die zwei Standorte, genauer seit 2016, in Zürich und Berlin. Was würden Sie heute als den Schwerpunkt Ihres Büros bezeichnen?
Ja, wir haben vor 25 Jahren unser Büro gegründet. Das ist eigentlich aus einer alten Welt. Also zu dieser Zeit war noch die Architektur anders konnotiert. Wir wurden auch anders sozialisiert. Der Paradigmenwechsler, der Einzug hält in unserem Metier, hat uns quasi eigentlich den heutigen Inhalt gegeben. Wir sind sehr stark an der Frage des Klima- und Ressourcenschutzes interessiert und suchen auch auf Antworten zu diesem Paradigmenwechsel.
Inwiefern unterscheidet sich das zur Gründungszeit? Was war da noch der Vibe in der Architektenschaft?
Ja, ich kann das so sagen. Früher ging es darum, dass wir eigentlich die Materialien und Konstruktionen zu den haptischen Effekten des Raumes gesucht haben. Und heute ist es so, dass wir zuerst das Material und die mögliche Konstruktion haben und dann uns den Raum dazu entwerfen. Und das ist natürlich grundsätzlich eine andere Vorgehensweise.
Und dann kam ja 2016 der Standort in Berlin. Frage an Sie, Frau Pischitz-Rieder, wie kam es dazu und was ist vielleicht auch die Ausrichtung dann des Büros heute in Berlin?
Ich selbst habe 2006 in Zürich begonnen zu arbeiten als projektleitende Architektin, war dort bis 2016 und als wir den Berliner Bürostandort gegründet haben, war unser Ansinnen eigentlich die Bürokultur, aber auch die Baukultur, das Entwickeln der Lösungen aus der Konstruktion und Detaillierung nach Berlin zu holen, meine Heimatstadt, wo ich geboren, aufgewachsen bin und hier eben auch in dieser Qualität zu bauen.
Mhm. Eine der Schwerpunkte des Büros Weber Brunner ist ja auch der Umbau, zum Beispiel wie die Jugendpsychiatrie in Winterthur, wobei es sich um ein 1960er-Jahre-Projekt handelt, das jetzt einfach in die Jetztzeit geholt wird und neu programmiert. Wie gehen Sie an diese Umbauprojekte heran? Was sind so Ihre Aufgaben? Wie sind Ihre Thesen, die Sie da vertreten? Und was möchten Sie erreichen mit den Umbauprojekten?
Ja, wenn man von Umbau spricht, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man den Begriff Umbau noch ein bisschen besser umschreibt. Also der Begriff Umbau bezeichnet eigentlich klassischerweise die bauliche Veränderung eines bestehenden Bauwerks. Aber wenn man den Begriff an sich anschaut, dann ist es auch der Begriff für die Transformation. Und Transformationen stecken eigentlich grundsätzlich in jedem Bauwerk. Also es ist eine wichtige Ausgangslage zu schaffen, die eigentlich die Basis bildet für jegliche bauliche Eingriffe und die basiert eigentlich auf der Analyse des Kontextes. Wenn es dann bauliche Bestandsbauten dabei hat, dann ist natürlich diese Analyse ein bisschen anders, als wenn es keine hat. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich im Kreislauf, sind wir quasi vom Entstehen bis zum Gehen eigentlich in einem Kreislauf verbunden, der mit Umbau immer wieder in Verbindung gebracht wird.
Ganz entscheidend ist ja auch zu schauen, welche Nutzung überhaupt in einem Gebäude dann einziehen kann. Darüber hatten wir eben auch im Vorgespräch schon kurz geredet, dass es ja ganz entscheidend ist, eben dem Gebäude nichts aufzuzwingen. Was würden Sie sagen, wie Sie da an die Projekte herangehen in Bezug auf was da passieren kann?
Wir schauen sehr genau hin in unseren Projekten, in den Umbauprojekten, was wir vorfinden. Also die Bestandsaufnahme, der Zustand des Gebäudes, die Qualitäten und sind dann im Prinzip auf der Suche in der Bestandsanalyse, der Zustandsanalyse, inwiefern eigentlich bauliche Maßnahmen dienen können, hier den Ort, die Räume einer neuen Nutzung zuzuführen. Also eigentlich die Kern, das Kernziel des Umbauens, des Weiternutzens, des Neunutzens. Und das führt dann zu einem Variantenfächer, indem wir verschiedene Szenarien prüfen können, wie zum Beispiel mit möglichst wenig Maßnahmen, eventuell nach wie vor noch mit hohen Betriebsenergien oder mit sehr großen baulichen Maßnahmen, dafür sehr reduzierten Betriebsenergien, verschiedene Nutzungen auf den Ort projiziert werden können, geplant werden können, um dann eine gute Entscheidungsgrundlage für die Auftraggeberseite zu schaffen, sozusagen die Entscheidung zu treffen, welche Nutzung an diesem Ort einziehen wird.
Und das Ganze am besten auch möglichst rücksichtsvoll. Also wir hatten zum Beispiel ja gesprochen über diese Schulanlage in Helwies, Schulanlage Helwies in Volkitzwil, das ist ja in der Nähe von Zürich. So wie ich das verstanden habe, ist das eben ein sehr sensibler Umgang mit dem Bestand, obwohl ja sehr viel passiert. Also diese 60er-Jahre-Struktur ist kaum noch wiederzuerkennen. Mich würde interessieren einmal auch, wie sozusagen überhaupt die Potenziale dieses Bestandes waren. Also konnte diese Schule, dieser flache Bau, diesen Holzaufbau von sich aus tragen? Was musste da passieren? Wie ist diese Erweiterung so zustande gekommen?
Ich würde daraus zwei Themen machen. Das eine Thema ist, was ist das Potenzial des räumlich Vorgefundenen, und das andere ist das Potenzial der Baustruktur. Beim ersten, bei den räumlichen Potenzialen, da gehen wir immer nach der Maxime, Nutzung sucht Raum, Raum sucht Nutzung. Also es ist immer die Frage, wie weit kann sich ein bestehender Raum der neuen Nutzung anpassen oder kann auch diese neue Nutzung befruchten, oder wann ist es nötig, diesen Raum umzuformen, um die Nutzung da aufzunehmen. In Bezug auf die Baustruktur, ja, es ist so, diese 60er-Jahre-Gebäude, die haben in dem Sinne Lastreserven. Und die sind meistens so, dass 1 bis 2 Geschosse meistens möglich sind. Im Fall von Helwies gab es bei bestimmten Ecken, mussten wir die Fundamente noch verstärken, weil da Punktlasten gerade oben bei der großen Halle kamen, dann die Lasten doch ziemlich konzentriert auf dem Boden, und da mussten wir noch nach verstärken.
Teil dieses Umbaus war ja auch so ein Eintauchen in die Stoffkreisläufe. Wie ist Ihnen das gelungen? Welche Schwierigkeiten gab es da noch? Und wie ressourcenschonend ist der Umbau geworden? Also welche Potenziale gibt es da noch für die Zukunft? Oder welches Learning auch für das Büro?
Das Learning fürs Büro ist das, was Elise Pischitz-Rieder vorhin gesagt hat, die ganz exakte Bestandsanalyse. Die ist zwingend, um dann quasi spezifisch zu reagieren auf das, was vorhanden ist. Und da gab es 2, 3 Stellen, die vielleicht noch Verbesserungspotenzial hätten für die Zukunft. Aber ich glaube, wir haben grundsätzlich eine gute Analyse gemacht und wir haben die auch dann mit diesem Projekt so umgesetzt.
Und welche Ressourcen sind da jetzt, also welche Potenziale stecken in diesem 60er-Jahre-Bau, wo man sagt, da kann man noch wieder etwas dem Kreislauf zufügen und kann dahingehend sich noch optimieren oder auch eben vergleichbar zu den Lasten noch Potenziale entdecken, die noch bisher unerkannt sind? Gibt es sowas auch bei dem Projekt?
Ja, also wir haben die Potenziale ein bisschen gegliedert. Also das allererste Potenzial ist das Bauland. Also wenn wir sparsam mit dem Bauland umgehen, sprich wenn wir aufstocken und die Umgebung so sein lassen, wie sie ist, schaffen wir ein Potenzial für weitere Erweiterungen. Wir verbauen nicht das Land, sondern wir behalten es als Reserve. Und das Zweite ist die stoffliche Verwertung. Da wird es dann etwas schwierig, weil die 60er-Jahre-Baute, die sind doch so gebaut, dass sie oft mit Verbundsystemen gebaut sind. Also der Beton ist Eisen und Steine und Zement ist verbunden. Die kriegt man nicht mehr auseinander, die muss man schredern. Und dann kann man schon wieder Recyclingbeton draus machen. Aber so 1:1 konnten wir die Innenausbauelemente wie steinerne Böden, Türen, teils Sanitärapparate wiederverwenden. Aber da wird es dann schon schwierig beim Ausbau, weil die verklebt sind, dass man die wieder quasi sicher aus der bestehenden Konstruktion rauskriegt. Also da wäre zumindest ein Potenzial, jetzt natürlich perspektivisch, wie wir heute bauen, dass wir die Dinge so fügen, dass man sie wieder auseinandernehmen kann.
Wollte ich gerade sagen, auch für Ihre Neubauprojekte steckt da ja einiges genau. an Erfahrungen drin, die man sammelt als Büro.
Was ich an dem Projekt auch ganz spannend fand, war so dieses Thema Raumprogramm. Also ich hatte den Eindruck, dass die da relativ flexibel mit umgegangen sind. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also wie konnten Sie dieses Raumprogramm, was da war in dieser Schule, nutzen, um jetzt ja aus einem klassischen Schulprojekt was zu machen, was eine offene Lernlandschaft auch ermöglicht?
Was speziell ist beim Schulhaus Hellwies, dass wir zusammen mit der Lehrerinnenschaft das Programm durchsprechen konnten. Wir haben dann einen tiefen Einblick gekriegt, wie heute Schule funktioniert. Und Schule funktioniert nicht mehr so, dass jede Klasse ein Zimmer hat, sondern die Klasse ist eher dispersed. Da gibt es Gruppen, die arbeiten konzentriert in einem kleinen Raum. Da gibt es Gruppen, die schaffen offen in einem größeren Raum etc. Also es gibt nicht mehr dieses klassische Konzentration von Klassenzimmern und Sporträumen und Informatikräumen, was es alles gab. Und das hat uns dazu geführt, auch quasi zu sagen, ja, das ist ja eigentlich eine unglaublich gute Ausgangslage, um Bestand zu bauen. Also wir haben da eigentlich Räume, die haben eine spezifische Eigenschaft und wir belassen diese Eigenschaft so. Und der Unterricht, der fügt sich dann in diese spezifischen Räume rein. Also das beste Beispiel ist das quasi die Tagesstruktur, also da, wo die Kinder Mittag essen und sich aufhalten, dass das in der alten Turnhalle passiert. Die alte Turnhalle, die hat nicht mehr der Norm entsprochen. Man braucht eine größere Turnhalle mit mehr Sicherheitsvorkehrungen etc. etc. Hätte früher geheißen, okay, die alte Turnhalle ist nicht mehr als Turnhalle nutzbar. Ja. Aber wenn man sie einer anderen Funktion zufügt, dann ist dieser Raum wieder nutzbar.
Und trotzdem bleiben die Basketballkörbe hängen.
Ja, und das ist dann, genau, und das ist dann genau der spannende Moment, ja. dass man da quasi zu Tisch sitzt und sein Mittagessen isst und an die Sprossenwand oder an die Basketballkörbe schaut.
Oder sogar einen Ball wirft, das ist auch wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch noch die Bestellung zu hinterfragen. Also im Wettbewerb ausgeschrieben waren weitere Klassenräume. Und wir haben uns dieses Schulhaus angeschaut und haben gesagt, wenn ihr die Klassenräume anders belegt, dann braucht ihr eigentlich nicht weitere Klassenräume, sondern ihr könnt mehr Fläche pro Schülerin, pro Schüler hier anbieten und macht doch lieber einen klugen Belegungsplan der Klassenräume und nutzt diese Aufstockung für die Lernlandschaft als großen offenen Raum, so wie man sich eigentlich in der heutigen pädagogischen Vorstellung wünschen würde. Und das ist, glaube ich, wirklich auch eine große Erkenntnis, diese Zusammenarbeit am Raumprogramm, die Bestellung zu hinterfragen, ist hier wirklich alles Potenzial ausgeschöpft, um dieses Wort nochmal zu nutzen, beziehungsweise können wir nicht klüger mit den Ressourcen umgehen. In diesem Fall eben zu vermeiden, dass Klassenräume leer stehen und auf der anderen Seite eigentlich großzügigere Flächen fehlen, wo die Kinder dann während der Nachmittagsbetreuung auch in anderen Gruppenkonstellationen zusammenkommen können. Und dadurch hat die Schule einen eigenen Ort erhalten mit dieser Lernlandschaft, der einzigartig ist, aber in dem Sinne eigentlich auch vorbildhaft ist, auch für andere Schulhaustypen, die eben vielleicht auch ursprünglich aus dieser Flurhausschultypologie kommen und dann zu einem hybriden zeitgenössischen Schulbau werden können.
Gerade bei diesem Projekt scheint es so zu sein, dass moderne Ansprüche an die Architektur mit einem modernen Anspruch an die Pädagogik kongruent gehen und sich da Flächen ganz neu aufteilen lassen. Aber so ganz grundsätzlich beim Umgang mit dem Bestand als Architekten ist da eher das Gefühl, dass man sich eingeschränkt und eingeengt fühlt oder dass man tatsächlich über sich und seine Rolle als Architekt und Architektin noch neu nachdenkt und eben auch da versucht, die Transformation in Gebäude zu tragen, die vielleicht ursprünglich gar nicht dazu gebaut wurden und ist es eher eine kreative, anregende Aufgabe oder eine, die auch frustriert, kann man es vielleicht auf den Punkt bringen?
Es sind auf jeden Fall Herausforderungen, die sich mit jeder Tür öffnen, die aber sehr inspirierend auch sind und eben neue Orte, Unikate auch ermöglichen, mit denen wir uns auch häufig in Neubauprojekten genau schwer tun. Also gerade der Charme, das Charakteristische, vielleicht auch von verschwenderischen Raumhöhen oder großzügigeren Eingangssituationen, die noch in Bestandsgebäude vorhanden sind, die wir uns gar nicht mehr zugestehen heute, nicht trauen. Das sind Elemente, die aber uns Menschen auch letztendlich wohltun und auch das Unperfekte erlauben. Und das hat an vielen Stellen auch damit zu tun, dass wir dann schlussendlich Orte dadurch erhalten, in denen wir uns wohlfühlen und auch wiederfinden. Das hat mit Erinnerungen auch zu tun und eben die Materialien, der Basketballkorb aus den 80er Jahren, das lädt ja auch ein, sich Gedanken zu machen, was war hier früher, wie wurde hier geturnt, warum sah das anders aus, warum hatten die Holzparkettböden im Sportraum und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Herausforderung, sich mit dem Bestand auseinanderzusetzen, bedeutet, dass jedes Projekt für sich ein Unikat ist. Es gibt nicht die eine Standardlösung, aber es gibt natürlich Strategien. Und diese Strategien zu finden, ist eine herausragend schöne Aufgabe unseres Berufsstandes.
Ja, wir haben das mal so definiert, das ist vom entwerferischen Monolog kommen wir zum entwerferischen Dialog. Also wenn wir Neubauten machen, dann sind wir immer so mit dieser Leere konfrontiert und mit diesem weißen Blatt, das wir bespielen müssen. Und beim Umbau, da ist schon was da und man tritt bei jeder Frage quasi ein Gegenüber an, also ein räumliches Gegenüber, mit dem man sich quasi wie aushandeln muss. Wie geht es weiter?
Ja, Sie sagten gerade, dass der Umbau natürlich durch so dieses Collagenartige ganz viele Assoziationen auch mitbringt und eine neue auch Freude fürs Detail. Ich finde, das ist ganz schön, also sozusagen die Möglichkeit, die Entscheidungsketten, auf denen ein Entwurf basiert, quasi zurückzuverfolgen und das Gebäude Stück für Stück zu analysieren, während das bei einem Neubauprojekt, während man da ja alles von Grund auf neu erfinden kann. Und so ist eben schon das Vorgefundene da, mit dem es eben umzugehen gilt. Wir hatten ja auch vorhin schon darüber gesprochen, dass diese Aufgabe an sich, also die Bestandsanalyse, auch ein großes Aufgabenfeld ist. Wir haben ja eben hier in Ihrem Büro auch vor einem großen Plan gestanden. Das fand ich ganz interessant. Würden Sie dazu noch mal ein paar Worte sagen? Also was ist sozusagen jetzt auch, dass es wirklich zu einer Aufgabe von Architekturbüros auch werden kann, den Bestand an sich zu analysieren?
Ja, das ist ein konkretes Projekt, was wir da vorhin gesehen haben. Areal mit ca. 80.000 Quadratmetern in 15 Gebäuden. Das ist eine öffentliche Liegenschaft, wird als öffentlicher Bundesverwaltungsbau genutzt. Und die Aufgabe hier besteht darin, einer Potenzialanalyse aufzuzeigen, welches Potenzial eigentlich diese Gebäude und diese Gesamtliegenschaft haben könnte in Hinblick auf einen Verwaltungsstandort. Und ich denke, dass wir als Architektinnen und Architekten genau die richtigen sind, um eben in diesem sorgfältigen Planungsverständnis sowohl die Bausubstanz als auch die räumlichen Qualitäten zu erfassen. Häufig bekommen wir da ganz viel Zuarbeit auch über technische Substanzerkundung, über Schadstoffbelastung und so weiter. All das sind ja Riesenthemen, die uns alle im Bau und im Bestand umtreiben. Also das ist nicht die Architektenleistung in dem Sinne, sondern die Leistung besteht eigentlich darin, dann die Analyse wirklich zu erbringen, im Prinzip das Vorgefundene und die Anforderungen einer möglichen neuen Nutzung zusammenzubringen und eben aufzuzeigen, was es bedarf, um das Ganze weiter in die Zukunft zu denken. Und das Interessante ist, dass eben auch neue Lösungen dabei rauskommen. Wenn die Aufgabenstellung erstmal besteht, wie viele Arbeitsplätze könnten hier entstehen, dann wird erstmal überprüft auf Arbeitsstättenrichtlinien, auf Brandschutz, umgesetzt Brandschutz und so weiter. Das sind in dem Sinne technische Aspekte. Aber wenn wir dann feststellen, bestimmte Raumhöhen, Belichtungssituationen würden nur mit einem riesigen Aufwand an baulicher Veränderung ermöglichen, hier klassische Büroarbeitsplätze zu machen, dann kann es eben auch sein, dass man vorschlägt, Mensch, das könnte der Ort sein für die neue Kantine, für die Mitarbeitenden vor Ort. Immerhin, das ist ein Areal für 1200 Mitarbeitende in Zukunft. Und das kann dann eben wirklich auch weiterverfolgt werden von der Auftraggeberseite für eine Bestellung, die dann letztendlich ausgelöst wird, um die eigentlichen Planungsleistungen abzurufen. Und es geht eigentlich darum, qualifizierte Bestellungsgrundlagen mitzuerarbeiten, um im Prinzip eben die Potenziale nicht liegen zu lassen letztendlich. Und der Bestand ist nicht nur baukulturell, sondern eben auch in der gebundenen grauen Energie, den grauen Emissionen, unser riesengroßer Schatz, den wir haben. Und den sollten wir möglichst sorgfältig und sinnstiftend nutzen. Daher ist genau diese sorgfältige Analyse am Anfang sehr, sehr wertvoll und kann unter Umständen nicht nur Abriss vermeiden, sondern auch ganz neue Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen.
Und bringt vielleicht auch anderen Akteuren das Thema Umbau nahe, die bislang nicht drüber nachgedacht haben.
Absolut. Oder eben auch Gebäude, die schon seit 15 Jahren leer stehen und wo man aufzeigen kann, Mensch, hier könntet ihr eure Digitalisierungswerkstatt unterbringen, Möglichkeiten aufzeigen, die bis dahin nicht gesehen waren. Und wo ansonsten erstmal die Antwort Neubau gewesen wäre. Und in dem Moment, wo uns allen bewusst ist, dass der Neubau der Sonderweg sein wird für die baulichen Aufgaben, die nicht im Bestand zu bewältigen sind, aufgrund von technischen Anforderungen, aufgrund von Barrierefreiheit, sollten wir versuchen, eben alle Nutzungsmöglichkeiten im Bestand wirklich auch auszuloten und dann eher die richtigen Institutionen zu suchen, die sie nutzen können und darüber dann quasi auch unsere Vernetzung, die wir heute in der Transformation viel besser gestalten können, ausspielen.
Ja, das war dann auch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Und damit eigentlich erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke auch an alle Zuhörerinnen, die bis zum Schluss dabei waren. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle. Entwickelt wird der Podcast von der ganzen DBZ-Redaktion. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es wie immer auf dbz.de.